Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcast. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und in dieser Episode wird's passend zu Halloween gruselig. Wir hatten das große Vergnügen, mit Krimi-Autor Sebastian Fitzek zu sprechen. Er hat eine ganz besondere Theorie, warum sich gerade Frauen und Mütter von seinen schaurigen Geschichten besonders in den Bann gezogen fühlen und verrät uns als frisch gebackener Fünffachpapa, was denn der wirkliche Krimi des Elternseins ist. Kleiner Spoiler, es hat nichts mit Monstern unter dem Bett zu tun. Hallo, lieber Sebastian. Ich freue mich total, dass wir heute zusammen im Echte Mamas Podcast sind. Echt super, super spannend. Und ich muss auch gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir gasten dich jetzt nicht alle Tage. Und ich habe dich in meinem Intro jetzt gerade schon mal kurz vorgestellt. Aber sag doch bitte selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
Ja, erstmal danke, dass wir uns unterhalten können. Und mein Name ist Sebastian Fitzek. Ich bin Autor, hauptsächlich von Psychothrillern, aber ich habe auch 5 Kinder und auch das hat mein Leben natürlich deutlich geprägt.
Ja, jetzt würde man sich wahrscheinlich an der Stelle die Frage stellen, Krimi-Autor und Papa, wie passt das zusammen?
Ich glaube, dass der Thriller-Autor sich mit dem Papa-Dasein besser vereinbaren lässt als jetzt vielleicht ein Mordermittler, der nach Hause kommt und einfach nicht abschalten kann und wo es wirklich um Leben und Tod geht, wo ich ja meine Figuren auch mal loswerde und abschalten kann und weiß, dass es zum Glück so nicht passiert.
Oder wir hoffen, dass es so nicht passiert.
Irgendwann. Ja, das hoffe ich doch sehr. Leider muss ich gestehen, werde ich auch manchmal von der Realität natürlich inspiriert, aber ich mildere sie ab. Und vor allen Dingen, ich lasse ja vermisste Personen, vor allen Dingen, wenn es Kinder sind, auch gerne mal wieder auftauchen. Ich schreibe also auch, um bestimmten Geschehnissen ein Happy End zu geben, was in der Realität nun oftmals auch leider nicht so der Fall ist.
Das finde ich absolut spannend. Auf deine Inspiration möchte ich nachher auch nochmal zurückkommen. Vorab hätte ich jetzt nochmal die Frage. Du hast ja jetzt schon wahnsinnig viele Psycho-Thriller geschrieben, aber ja, es sind tatsächlich ja auch noch andere Bücher entstanden.
Richtig.
Magst du dazu noch was erzählen?
Ja, das hatte ich schon im Intro formuliert. Es ist so, dass natürlich das Dasein als Papa, das prägt einen, aber das hat auch bei mir Einfluss auf meine Arbeit. Beispielsweise habe ich meine Erlebnisse auf Elternabend zu einem gleichnamigen Buch Elternabend einer Komödie verarbeiten dürfen. Und das ist wahrscheinlich die Parallele, auf die du ansprichst.
Ja, und du hast ja auch ein Buch über den Sinn des Lebens geschrieben, ne? Weil du deinen Kindern
Richtig.
Mal was mitgeben möchtest.
Ja, ich bin ja mal gefragt worden, hast du schon ein Testament gemacht? Habe ich gedacht, nee, habe ich nicht, aber meine materiellen Dinge, das wird sich schon irgendwie regeln. Viel blöder fände ich, wenn ich jetzt die Grätsche mache, dass ich ja dass man meinen Kindern nicht, dass man mir auf den Weg geben könnte, was ich gerne wollte, weil keine Zeit mehr zu ist. Und so habe ich mich mit dem Gedanken mal einen Schreibtisch gesetzt, was soll ich meinen Kindern heute sagen, wenn ich morgen die Gelegenheit nicht mehr dazu hätte. Herauskam ein Buch namens Fische, die auf Bäume klettern, und das habe ich für meine Kinder geschrieben, dachte ich. Doch dann habe ich beim Schreiben gemerkt, also so sattelfest bist du mit deinen Ansichten gar nicht. So, was du deinen Kindern auf den Weg geben willst, das ist dir selbst gar nicht so klar. Und dann habe ich am Ende gemerkt, ich schreibe das Buch eigentlich für mich, um mir klar zu werden. Es war echt eine ganz gute Übung.
Du machst so ein bisschen Selbsterkenntnis für sich zu erlangen, oder?
Genau. Und vor allen Dingen, um zu denken, okay, also man denkt ja wirklich, all das, was man an Ansichten hat, streckenweise, das ist sehr elaboriert und auch intelligent und erzählenswert. Und wenn man dann gezwungen ist, es aufzuschreiben, merkt man, dass das hapert. Aber wenn man beispielsweise sagt, ich habe es so untergliedert und gesagt, dass das Leben eigentlich eine Reise ist, die sich nun endlich viele Reisen aufteilt. Auch das Gespräch, was wir gerade führen, ist eine Reise. Wir sind von irgendwoher gekommen, ich jetzt aus Berlin quasi, habe mich hier vor den Computer gesetzt und werde, nachdem wir das Gespräch, wir sind im zweiten Akt, ich wieder in meine gewohnte Welt zurückkehren und haben wir beide, hoffentlich beide, was daraus mitgenommen. Und umso mehr Reisen man macht, das habe ich beschrieben, umso mehr Erinnerungen sammelt man und ich glaube, umso wertvoller und erfüllter ist das Leben gewesen, was man geführt hat. Aber dann gibt es eben ein Kapitel beispielsweise, das heißt Wegweiser. Auf welche Wegweiser sollte ich denn achten auf den Reisen meines Lebens? Und dann, die kennen wir häufig in Form von Sprichworten. Das eine heißt, ein Sprichwort heißt beispielsweise, Schuster bleibt bei deinen Leisten, was ich sowieso ganz komisch und furchtbar finde, weil also man sich im 20. Jahrhundert oder im 21. Jahrhundert mittlerweile schon sich an den Beruf des Schusters zu orientieren, möchte keinen zu nahe treten, aber das ist schon, ich glaube, selbst ein Schuster will nicht gerne immer nur bei den Leisten bleiben, denn dann der möchte auch immer was Neues ausprobieren. Ja. Und dann ermuntere ich meine Kinder von wegen eben nicht immer nur in der Routine zu verhaften. Auf der anderen Seite gibt es ja dann auch dass man nicht zu früh die Flinte ins Korn wirft, dass man nicht zu früh aufhört bei der ersten Schwierigkeit. Und das heißt, es gibt einen Wegweiser, der weist in die Richtung und der Wegweiser ist die andere Richtung. Und ich habe dann probiert, Hilfestellung zu geben, wann ich auf welchen Wegweiser achte. Und das ist diese Balance zu finden, das ist eigentlich das Schwierigste.
Und dann haben dich deine Kinder ja wahrscheinlich auch noch dazu inspiriert. Hier, ich halte es mal kurz hoch. Ja. Wir haben es nämlich auch hier im Urlaub dabei,
schön.
Ein Kinderbuch Pupsi und Stinky zu
richtig.
Schreiben.
Ja.
Da hast du dir wahrscheinlich gedacht, der Psychothriller, der eignet sich nicht so gut als gute Nachtgeschichte, also müssen wir irgendwer was anderes her, oder?
Es war tatsächlich so, dass ich mir nie auf die Fahnen geschrieben habe, ich möchte jetzt ein Kinderbuch schreiben, aber ich hatte das Vorlesebuch vergessen, die Kinder waren noch kleiner, die waren auf Rügen und die haben ja nichts von mir gelesen zum Glück und das, die haben auch gar kein Interesse daran, auch zum Glück, sage ich mal. Sind auch noch ein bisschen jung und die Älteste wird jetzt 14, aber damals war ich noch viel, viel jünger und meinten so, Papa, du hast unser Buch vergessen, aus dem du uns vorlesen willst und du denkst aber Geschichten aus, dann denk dir mal was für uns aus. Und dann war ich halt in dieser Situation, wo ich sagte, okay, was mache ich denn? Dann habe ich, also es hat da den gesamten Urlaub gebraucht, bis die Geschichte halbwegs rund war. Diese von Pupsi, dem Jungen, der immer Angst hat, oder wenn er Angst hat, dann pupst er, deswegen ist er im Kindergarten ja schon fast ein halbes Mobbing-Opfer und dann lernt er aber Stinky ein Stinktier erkennen, das nicht stinken kann und deswegen bewundert das Stinktier natürlich Pupsi, der ja so schön stinken kann und das, die werden die beiden die besten Freunde und also am Ende des Urlaubs war da so eine schöne Geschichte mit auch einer schönen Pointe am Ende noch, das wollten meine Kinder dann mal sehen, da hat ein Freund von mir, der Grafiker ist, die Pupsi und Stinky gemalt. Und dann habe ich es auch anderen Kindern mal vorgelesen, auch an bekannten Verwandten und die fanden es alle teuer. Dann hat der Verlag gesagt, komm, dann probieren wir mal aus, ob das noch mehreren gefällt.
Total cool. Das heißt, es ist jetzt aber auch nicht ausgeschlossen, dadurch, dass du ja jetzt auch erst kürzlich wieder Papa geworden bist. Herzlichen Glückwunsch übrigens dazu auch.
Ja, danke, danke, danke.
Dass vielleicht noch mehr Kinderbücher auch von dir folgen und nicht nur Psychothriller, oder?
Ja, ich bin, auf jeden Fall kommen mehr Komödien, auf jeden Fall, das glaube ich, weil ich habe eine seltsame Sicht auf alltägliche Dinge und diese ist manchmal spannend, manchmal ist es auch lustig und ich mag es auch über Dinge zu lachen, also habe ich auch gemerkt, das mag ich auch gerne beim Schreiben. Kinderbücher, ich bin impulsgetrieben, also auf gar keinen Fall ist es ausgeschlossen und wenn ich eine schöne Idee habe und mittlerweile haben sich zwei Geschichten auskristallisiert, die ich meinem Jüngsten, also das ist gar nicht mehr mein Jüngster, aber dem Jüngsten ja schon Geschichten einfordert. Dem Oscar, dem habe ich zwei Geschichten erzählt, die er immer und immer mehr wiederhören will. Und mittlerweile denke ich, okay, da könnte man auch mal rangehen und gucken, wie sehen eigentlich die Figuren in den Geschichten aus. Und das heißt also, ausgeschlossen ist es nicht, aber die Zeit ist eigentlich so hundertprozentig reif. Und ich muss mir hundertprozentig sicher sein, dass das eine Geschichte ist, die auch mir gefällt. Und ja, dann wage ich auch wieder gerne das nächste Kinderbuch.
Es ist ja auch gut, wenn man sich solche Sachen merken kann. Also meine Mutter hat mir mal erzählt, mein Opa war auch ein leidenschaftlicher Geschichtenerzähler und hatte dann auch zum ins Bett gehen immer Geschichten erzählt. Und wenn sie die Geschichte dann nochmal hören wollte, dann hat er die Hälfte vergessen gehabt und dann ging das nicht nochmal. Das ist ja gut, wenn du da so eine Erinnerungsgabe hast, dass du das auch wieder aufleben lassen kannst. Aber das bringt wahrscheinlich deinen Beruf auch mit sich.
Ich muss aber sagen, dass da die Kinder wirklich auch das härteste Publikum sind, weil das passiert mir auch manchmal, dass ich bestimmte Sachen vergesse. Namen beispielsweise vergesse ich ganz schnell. Und dann der Oscar wird dann auch immer wütend und sagt, nee, das war anders. Die sind dann erst zum Hafen gegangen. Die sind nicht sofort in den Wald gegangen. Ach so, ja, stimmt, ja. So. Das heißt, ich werde korrigiert und kann mir nicht so viel künstlerische Freiheiten erlauben wie bei dem erwachsenen Publikum.
Ich muss da gerade so schmunzeln, weil unsere Erzieherinnen in der Kita haben auch gesagt, ja, die Kinder sollen nicht so viel Lieder an der Toni-Box anhören, weil die beschweren sich dann in der Kita immer, wenn es anders gesungen wird. Das ist so ungefähr das Gleiche in Grün.
Ja, das stimmt. Also das ist wirklich so, Kinder lieben ja Rituale und mögen es. Es gibt ja auch eine gewisse Struktur und Sicherheit. Wir können es überhaupt nie ausstehen, wenn man das im Freestyle einfach so abändert. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Jetzt würde ich aber gerne dann nochmal auf die gruseligeren Bücher, wie ich das beschreiben würde, weil
ja,
ich tatsächlich
ja.
was gar nicht klarkomme. Also ich kann auch keine Horrorfilme anschauen. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich habe keinen einzigen Thriller von dir gelesen, weil ich würde
ja,
da...
Ja, ist nicht schlimm.
Also ich könnte da nicht mehr schlafen, glaube ich. Weil ich habe eine sehr, sehr, sehr lebhafte Fantasie und ich verarbeite sowas auch gerne in Träumen. Mich würde mal interessieren, ich habe nämlich, bevor wir dieses Gespräch hier führen, mit Freundinnen gesprochen und tatsächlich sind deine Bücher, sag ich mal, bei einem weiblichen und auch Mütterpublikum sehr, sehr beliebt auch. Ich kenne auch eine Freundin, die hört sich ständig Audiobücher an über Morde, was ich was. Ich finde das voll geil. Und ich bin immer so, oh Gott, ich könnte das niemals. Aber da hat man mir jetzt eben gesagt, es gibt ja in deinen Büchern, also das habe ich jetzt wie gesagt nur gehört und nicht gelesen, es gibt auch Szenen mit Kindern. Also
ja.
wo tatsächlich auch schlimme Dinge passieren. Ich will es jetzt auch gar nicht so genau ausführen,
ja, ja.
sonst muss ich eine Triggerwarnung hier aussprechen. Aber
ja.
Hast du diese Bücher geschrieben, bevor du selber Papa wurdest? Wahrscheinlich dann... Ne?
Ja,
also
ja und nein.
Ich
schreibe ja seit 2006, wenn ich veröffentlicht und ich bin seit 2010 Vater. Es ist so, dass ich Ängste hatte. Bevor ich Vater wurde, hatte ich abstrakte Ängste. Jetzt, wenn ich konkret Vater bin, habe ich konkrete Ängste, was den Kindern passieren könnte. Ich werde wahnsinnig getriggert durch Nachrichten. Das kann der Badeunfall sein, Straßenunfall sein, also alles, wo Kinder zu Schaden kommen. Das muss jetzt noch nicht mal jetzt wirklich, auch das Massendelikt, was es leider gibt, nämlich Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch, das ist eine unglaubliche Vielzahl. Das sind Themen, die mich in mehrfacher Hinsicht bewegen. Und ich habe vollstes Verständnis für Leute, die sagen, ich will das verdrängen. Verdrängung ist gut. Verdrängung ist ein Hauptbestandteil meiner Psychothriller. Menschen probieren, Traumata zu verdrängen. Menschen probieren, die Gegenwart oder die eigentliche Sterblichkeit zu verdrängen. Und dann gibt's wiederum andere, die sich den Ängsten stellen auf irgendeine Art und Weise. Ich schätze, irgendwo hast auch du ein Ventil. Das sind jetzt aber keine Thriller. Das kann Sport sein, das kann egal was sein. Es kann sein, dass du in eine Achterbahn steigst und eine Nahtoderfahrung hast und dich da mit beschäftigst. Und ich muss meine Ängste strukturieren. Ich muss sie bearbeiten. Ich muss dann über den Badeunfall schreiben. Und zwar, aber ich muss das dann, um gleich mal klarzustellen, wenn es um Kinder geht, und das ist ja das Wichtigste in einer Familiengeschichte, das wichtigste Bestandteil der Familie sind Kinder, und ich schreibe halt deswegen auch um Kinder und darum geht es. Aber ich beschreibe nicht explizit, was denen passiert oder sowas. Es reicht manchmal nur anzutippen. Es bleibt trotzdem genauso schlimm, weil man die Vorstellung dann anfängt. Du sagst, du hast eine lebhafte Fantasie. Deswegen ist es für dich so, wenn ich dich vor ein Schlüsselloch stelle und dich selber durchblicken lasse und dir gar nicht sage, was du für Bilder dahinter siehst, ich nur den Rahmen gebe, wird es trotzdem für dich grauenhaft werden, weil du hast diese Bilder alle schon in deinem Kopf und ich stipse die nur an. Das heißt also, ich kann mir ja trotzdem vorstellen, dass du mich irgendwann anrufst und sagst, du, ich habe jetzt doch mal die Therapie, schon ein erstes Buch gelesen wundere mich, dass ich jetzt auch noch ein zweites lesen will, weil ich kenne das auch, dass viele dann irgendwann einen Punkt haben, wo sie sagen, nee, ich will mich mal doch meinen Ängsten stellen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, je mehr Ängste ich habe, umso intensiver schreibe ich, also gehe ich mal stark davon aus, dass ich noch eine Weile schreiben werde, weil ich viele Ängste habe, was auch meine Kinder anbelangt.
Wie ist es denn, liest deine Frau auch Passagen, die jetzt zum Beispiel mit Kindern zu tun haben, auch mal gegen und fragst du dann, hey, kann ich das so schreiben oder soll ich das
also
lieber anders machen?
Also meine Frau hat mich ja schon, als wir uns kennenlernten, da kannte sie mich ja schon, aber wusste nicht, wie ich aussehe. Wir haben uns in der Bahn kennengelernt und ich bin ja so ein Buchstalker. Ich will mal wissen, was Menschen lesen. Und zwar einfach nur aus Interesse. Ich meine, gar nicht mehr, ob es mein Buch ist, weil das erkenne ich ja relativ schnell. Und sie saß mir gegenüber, wir waren völlig überfüllt. Wir waren in einem Eisenbahn-Speisewagen und saßen uns da gegenüber. Ich habe so geguckt in ihre Handtasche, weil da lugte so ein Buch raus. Und darüber sind wir dann ins Gespräch, kamen über Bücher und irgendwann wollte sie wissen, was ich beruflich mache, weil sie hat bei der Bahn gearbeitet, allerdings im Büro. Und ja, und ich habe ja gesagt, irgendwann kam raus, dass ich jetzt bis 40 bin und der Auto bin. Und das wiederum hat sie mir nicht geglaubt, weil sie hat mich gehört immer als Hörbuch. Und sie mag auch, jetzt im Gegensatz zu dir, gerne auch intensive Geschichten hören. Aber sie hat sich gedacht, der Fitzek, ja, das muss irgendwie ein 80-jähriger verknöcherter Alter sein, der die gruseligsten Lebenserfahrungen einfach mal zu Papier bringt. Und dachte, ich bin ein Fake. Ne? Ich schmücke mich hier mit fremden Federn. Habe ich angefangen auszufragen, wie heißt denn die Hauptfigur in Abgeschnitten beispielsweise? Ja, Linda, so heißt sie auch. Also es war jetzt auch nicht sehr intelligent, um mich aufs Glatteis zu führen. Ja, auf jeden Fall ist sie eine, die halt dieses Genre mag und nach wie vor mochte. Und deswegen sage ich mal, jetzt nicht so jemand ist, der sagt, oh nee, aber sie sagt schon an manchen Stellen, hartes Thema und weiß ich jetzt nicht, ob du das so schreiben kannst. Aber sie ist jetzt, sie ist dadurch, dass sie dem Thriller schon zugeneigt ist, da nicht so stark voreingenommen.
Ich habe neulich auch mal auf deiner Instagram-Seite gesehen, dass jemand dir einen Kommentar hinterlassen hat und dachte, du wärst irgendwie ein Autor aus dem 19. Jahrhundert.
Ja, und tot.
Oder so ganz, genau. Ganz charmant gekontert hast. Ja. Naja, also jede Figur in meinen Büchern hat irgendwie ein Handy.
Ist auch so schwierig. Ja, aber nein, tatsächlich ist es so, das war so eine der allerersten E-Mails, die ich bekam von einer Frau, die mir schrieb, vielen Dank für die schlaflosen Nächte, die du mir bereitet hast. Zog sie auf mein Buch Die Therapie. In der Mitte wollte ich mal sehen, wie so jemand aussieht. Da bin ich auf deine Homepage gegangen, habe mir ein Foto angesehen und dann schrieb sie, ich war doch sehr enttäuscht, wie du aussiehst, weil ich dachte, also ich habe ein ganz anderes Bild von einem Psychothriller-Autor vor Augen. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich dieses Klischee eines Psychothriller-Autors, was immer das sein mag, nicht erfülle. Aber so ist das.
Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich mir so jemanden vorstellen würde. Ich habe mir nur immer gedacht, also so gerade in dem Jugendalter, da macht man ja dann mal so Mutproben im Sinne von, man schaut sich zusammen den ersten Horrorfilm an oder so. Ja, und ich weiß noch ganz genau, dass ich damals Saw anschauen musste. Das war auch mit einer der wenigen
Horrorfilme. Saw 1? Gleich der erste Teil?
Ja,
ja, der war gut. Der war gut.
Der war ja so richtig Psycho, der war zum Glück nicht
richtig,
so.
Richtig, hatte auch einen riesen Twist, ey, weil ich verraten wollte, für die ihn nicht kennen, aber der Twist hat mich richtig, richtig umgehauen.
Nee, aber ich bin dann wirklich dran gesessen und mir gedacht, was für ein geisteskranker Psychopath sitzt da und denkt sich so eine, sorry, wenn ich so sagen muss.
Ja. Ja.
Hast du dieses Feedback auch schon bekommen?
Ja, also die Frage ist dann immer freundlich gestellt, hast du nicht selbst einen an der Waffe, wenn du sowas schreibst? Und ich fürchte allerdings, dass auch bei Saw 1, später wird es tatsächlich, ging es ja nur noch ums kreative Töten, Saw 1 hat ja auch noch eine richtige Story. Ich fürchte allerdings, dass dann man ist auch jemand inspiriert ist aus realen Fällen und die einfach ein bisschen verändert hat. Denn die Realität ist leider grausamer als das, was wir uns am heimischen Schreibtisch ausdenken.
Also ich dachte mir auch mal, das kannst du dir ja gar nicht ausdenken, was das ist, passieren. Und so ist es ja mit deinen Büchern wahrscheinlich genauso.
Ja, aber das ist wirklich, wir wollen da gar nicht in die Tiefe gehen und aus dem Nähkästchen plaudern, wenn man mit Kriminalisten, Ermittlerinnen sich unterhält. Da sagt man manchmal, okay, nee. Also ich meine, wir alle kennen ja auch, guckst du wahrscheinlich auch kein True Crime, was deine Freundinnen sicherlich auch sehr konsumieren werden.
Nicht so sehr.
Nicht so sehr, genau. Weil wenn man die True Crime Doku Jeffrey Dahmer ansieht, dann denkt man schon, Alter, also.
Ah, das hat mein Mann angeschaut, ja.
Bestimmt, das will man alles gar nicht so genau wissen. Ne? Und da bin ich auch, ich bin gegen meine Abgrenzung zur Realität echt ein Waisenknabe. Und mir geht's aber auch gar nicht. Also mir geht's bei den Büchern auch nie darum, jetzt wie bei Saw jetzt beispielsweise einfach nur die abstruseste Tötungs- oder Foltertechnik zu schildern. In meinen Büchern geht es mir immer um Familien. Es geht mir meistens um Kinder, weil Kinder das wichtigste Bestandteil in einer Familie sind und vor allen Dingen, weil alles Gute wie Schlechte in der Familie beginnt. In den Prägejahren, das einem dort widerfährt, kann einen in die positive oder in die negative Richtung ablenken. Und wenn man sich beispielsweise mit JVA-Beamten unterhält, den Vollzugsbeamten, die, wenn wir sagen, ich gucke in die Akte von den Straftäterinnen und Tätern und das ist eine Blaupause manchmal, die ich da anlegen kann, denn ich werde immer fündig in der Kindheit. Da ist immer irgendwas in der Kindheit schiefgelaufen. Etwas, was einem zum Opfer auch machen kann im Übrigen, dass man in die Opferrolle verfällt, was einen aber eben auch zum Täter werden lässt. Und insofern ist es gerade beim psychologischen Thriller so wichtig, eben auf die Kindheit zu schauen.
Jetzt hast du ja auch gerade vorhin schon die Inspiration ein wenig angesprochen. Wo nimmst du denn dann noch Ideen für deine Bücher her?
Das kann tatsächlich alles möglich sein. Es ist zu 90%, würde ich mal sagen, der Alltag. Und zwar ein besonderer Blickwinkel auf den Alltag. Aber bleiben wir mal beim Thema Familie und etwas, wo ich noch nichts geschrieben habe. Aber was mich umtreibt und wo ich weiß, das ist ein Thema, das muss mir unter den Nägeln brennen. Ich muss einen Bezug dazu haben. Und da geht es beispielsweise um das Thema Ängste, Sicherheit, digitale Medien, aber dort auch elektronische Überwachung. Also sprich, würde ich jetzt so ein AirTag in den Schulranzen meines Kindes packen, würde ich eine Spyware aufs Handy packen und würde ich gerne kontrollieren können und tracken können, wo ist mein Kind, ist es wirklich auf dem Weg zur Schule und oder hat sich verlaufen oder schwänzt es vielleicht die Schule. Die technischen Möglichkeiten der Überwachung von Kindern sind ja enorm gewachsen, gab es alles früher nicht und wir haben uns auch dazu entschlossen, das nicht zu machen. Aber ich kann natürlich auch Elternteile verstehen, die sagen, oh, ich habe eben Angst. Zum ersten Mal geht mein Kind allein zur Schule und ich passe da nicht auf. Und das ist genau ein Thema, was ein typisches Thriller-Thema ist, ein typisches Psychothriller-Thema ist. Also wenn beispielsweise es einen Streit in der Familie gibt und der Vater setzt sich gegen den Willen der Mutter durch und packt jetzt doch einen GPS-Transponder in den Rucksack der Tochter und meine Geschichte beginnt dann dort, wo die Tochter genau weiß, dass sie getrackt wird und mit Absicht zu dem Rüpel der Schule sagt, du pass auf, wir tun mal so, als ob ich entführt bin, um meinen Vater zu ärgern, weil damit er merkt, dass er mich nicht überwachen kann. Und der führt die dann aber wirklich, weil er nutzt die Gelegenheit aus und so wird aus Spaß ernst. Und jetzt, das ist die paradoxe Situation entstanden. Das ist so die Grundidee, an der ich arbeite, gedanklich. Die paradoxe Situation ist eigentlich dadurch, dass der Vater etwas heimlich getan hat, damit die Tochter in Sicherheit ist, hat er sie erst in Gefahr gebracht. Aber dieses, ich liebe Dilemmas, zumindest als Autor, nicht im realen Leben, aber ich habe ja ein reales Dilemma. Weil wie ich es mache, mache ich es falsch. Ja, mache ich es, dann vertraue ich meinem Kind nicht so richtig und gebt meinem Kind auch nicht die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten. Ich kontrolliere es zu sehr. Mache ich es nicht und es passiert etwas, mache ich mir lebenslang Vorwürfe. Das ist genau etwas, womit ich mich tagelang beschäftige und wo ich genau merke, okay, diese Gedanken werden irgendwann mal Einfluss in ein Buch halten.
Mitunter ist es ja auch eine der größten Ängste von uns Eltern, dass wir unsere Kinder nicht für immer beschützen können.
Richtig. Richtig. Und es ist nicht nur eine Angst, es ist leider bei mir eine Gewissheit geworden. Und wenn man dann eben noch beispielsweise hört, und das ist auch etwas, was ich natürlich die Möglichkeit habe, die Realität zu verändern oder überhaupt die Realität zu gestalten innerhalb meiner Bücher. Aber wenn ich dann höre, dass, gerade wenn es jetzt um Missbrauch geht, zu 90% die Täter im näheren Umfeld zu finden sind und da sogar auch manche in der Familie, dann wird einem wiederum ganz anders. Und diese Warnung, gehe ich mit Fremden mit, steige ich zu Fremden ins Auto, die ist zwar gut und richtig und wichtig. Und auch ich habe schon mit meinen Kindern beispielsweise Codewörter geübt, nach dem Motto, also wenn jemand sagt, du, pass auf, ich muss dich vom Kindergarten abholen oder deine Mama hat gesagt, du musst ganz schnell nach Hause und ich bringe dich mal schnell hin, dann fragen die, wie ist das Codewort und dann können sie denjenigen entlarven. Auf der anderen Seite weiß ich wiederum, das nützt natürlich gar nichts, wenn sie denjenigen kennen. Da werden sie nicht nach dem Codewort fragen. Man kann, das Leben ist wahnsinnig gefährlich, gerade eben auch für Kinder, und man kann sich nicht gegen alle Gefahren wappnen. Man kann tatsächlich nur das Beste probieren, aber man braucht dann natürlich auch, Glück will ich gar nicht mal sagen, weil zum Glück ist es ja nicht sehr wahrscheinlich. Also die Regel ist ja, dass alles gut geht. Das muss man ja uns immer mal wieder sagen. Wir müssen bloß hoffen, dass wir das Glück haben, nicht die Ausnahme zu werden.
Wissen denn deine Kinder jetzt, du hast vorhin schon angeschnitten, die haben ja noch gar kein großes Interesse daran, was da so in deinen Büchern steht, aber die Älteste, hast du gesagt, ist jetzt 14, wissen die denn so prinzipiell grob, was du da machst, beruflich?
Ja, die haben früher noch gar nicht gewusst, wieso wollen Menschen sich gruseln, also haben kein Verständnis dafür gehabt. Und dann gab's
das ist
mal,
mir auch unerklärlich.
Ja, aber dann gab es mal...
Wobei, ich liebe Geisterbahnen, das ist halt wieder irgendwie Paradox.
Ja, genau, das ist dein Ventil. Dann haben wir es gefunden.
Mein Papa hat sich früher tot gelacht, wenn wir zum Beispiel in Disneyland waren oder was weiß ich was. Und ich habe teilweise die Gespenster erschreckt, weil ich von oben, wenn wir da so einen Gang rumgegangen sind, schon gesehen habe, ah, der steht da hinter der Tür. Und da habe ich mir halt einen Spaß gemacht und den wiederum erschrocken.
Ja.
Aber das ist total interessant. Also Geisterbahn fand ich immer schon absolut amüsant, aber so ja. Geschichten, die so richtig am realen Leben dran sind, da komme ich nicht drauf klar.
Das verstehe ich. Das verstehe ich sehr gut. Aber sie haben dann irgendwann mal beispielsweise Märchen und fanden das irgendwie toll mit einem Kinofilm, wo es ein bisschen spannend wurde. Wobei, also der Dreijährige beispielsweise, Paw Patrol, den Film haben wir gesehen und den haben wir zu Hause gesehen im Streaming. Und ich muss immer bis zur Mitte vorspulen, weil er mag es nicht, den Konflikt, dass auf einmal, da gibt es eine Szene, dass der Hund alleine, und der mag das nicht, dass sie ohne Eltern sind. Das will er überhaupt nicht. Und erst wenn die Konfliktlösung bekommt, alle wieder zusammenkommen, da müssen wir einsteigen. Ja, also so viel Grusel will er dann doch nicht haben. Aber mittlerweile sagt er, ja, erzähl mir doch auch eine gruselige Geschichte, irgendwas was mit Piraten oder so. Und da muss ich natürlich vorsichtig sein, dass mein Maßstab, wo ich mich grusele, jetzt nicht an die Kinder angelegt wird. Aber sie merken dann schon, sagen, ah, jetzt verstehe ich schon, warum man sich gruseln will. Das macht ja Spaß. Aber sie sind noch nie so weit gegangen, dass sie wollten, dass ich ihnen meine Geschichte erzähle von meinen.
Und wie ist das denn für dich in deinem Schreibprozess? Du schreibst gerade an einer super intensiven, spannenden Mörderszene und im nächsten Moment bringst du den Dreijährigen ins Bett.
Ja, das ist zum Glück nicht im nächsten Moment.
Wie schaffst du dann den Switch?
Ja.
Weil manchmal wird man ja als Papa auch mal rausgerissen aus seiner Arbeit.
Ja, aber das ist auch der Grund, warum ich beispielsweise ein Büro habe. Das Büro habe ich aus mehreren Gründen und ich habe einen Arbeitsweg. Ich brauche eine Distanz zwischen meinem Wohnbereich und meinem Arbeitsbereich. Ich kann nicht zu Hause. Mache ich natürlich auch manchmal, aber da gibt es auch so ein Abkommen. Meine Frau hat jetzt nicht ganz so gerne, dass wenn die Kinder da neben uns vielleicht auch im Bett schlafen oder so, ich auf einmal anfange zu schreiben und sich dann vorstellt, was ich gerade geschrieben habe, während sie friedlich da geschlummert haben neben mir. Das ist manchmal die Vorstellung, sagen sie, das will sie dann doch nicht. Aber vor allen Dingen, also es gibt zwei Gründe, weswegen ich in ein Büro gehe. Das eine ist, ich muss das Gefühl haben, ich bin wirklich ein Teil der arbeitenden Bevölkerung. Ich mache mich auf den Weg, ich ziehe mich auch an. Und weil als Autor weiß man immer nie, hat man wirklich was geschafft an dem Tag oder nicht. Man, wenn man zu Hause ist, will es überhaupt jemand lesen? Findet das einen Weg im Buch? Wird es wieder rausgestrichen? Man weiß überhaupt gar nicht, ob man wirklich produktiv war. Und so hat man wenigstens die Illusion eines geregelten Arbeitstages gehabt. Und tatsächlich ist es dann eben so, dass es einfach schwieriger ist und dass es eben nicht Knallauffall die Tür aufgeht und auf einmal steht ein Kind in der Tür. Das heißt also, es ist trotzdem schwierig, weil auch wenn ich dann die 15 Minuten oder so, die es nach Hause braucht, in den 15 Minuten werde ich manchmal nicht die Figuren wieder los oder die Szene, die noch einen Nachhall hat. Gerade wenn ich in der intensiven Schreibphase bin, dann bin ich sozial sehr inkompatibel am gemeinsamen Küchentisch. Beim Wickeln merkt man das nicht so, ja. Wobei dann auch schon beispielsweise Lilla zu mir sagt, muss mal mehr reden mit Moritz beim Wickeln und dem, ja, damit es, aber ich bin schon in Gedanken wieder und bin eher so im Alpha-Modus. Und natürlich, aber klar, ich meine, der Arme, der wird da ausgezogen, gewickelt, gesäubert und keiner spricht dabei mit ihm. Man könnte ihm natürlich vielleicht irgendwie eine durch Gestik und Mimik ein gutes Gefühl geben. Ja, das ist dann schon richtig.
Hast du denn manchmal, wenn du deine Bücher fertig hast oder generell, wenn du dann auch so reale Berichte hörst, was so alles passiert, Hast du auch manchmal so moralische Bedenken, dass deine Bücher vielleicht auch eine Art Anleitung für Leute sein könnten, was man so anstellen kann?
Nee, gar nicht, gar nicht. Also meine These ist, und ich kenne jetzt auch keinen Roman, der jemals eine Vorlage war, für etwas, anders als Videospiele beispielsweise, aber auch da ist das die absolute Ausnahme. Meine These ist, dass Psychopathen nicht lesen. Und zwar, das ist das Wesensmerkmal des Psychopathen, dass es ihm jegliche Empathie fehlt, dieses Einfühlungsvermögen. Die Grundvoraussetzung aber dafür, überhaupt ein Buch zu verstehen, ist es, sich in andere Figuren hineinzuversetzen. Wenn ich kein Mitleid habe, dann habe ich kein Empfinden für jeglichen Konflikt. Also keiner wird sich 400 Seiten durchlesen, um auf irgendeinen Hinweis zu kommen, auf irgendeine Idee zu kommen. Zumal die meisten ja die wirklich grausamen Dinge, die habe ich aus der Realität genommen, weil sie schon passiert sind, und habe sie dann abgemildert, damit sie mir geglaubt werden. Also das ist tatsächlich nicht der Fall. Und wo ich aber wirklich vorsichtig bin, ist es, wenn ich Suizidmethoden beschreibe. Weil das ist wiederum was anderes. Das sind Menschen, die auch manchmal in einer depressiven Phase lesen und einen Impuls bekommen, getriggert werden und sagen, ach, das ist schmerzfrei, dann probiere ich das doch mal aus. Und all meine Methoden, die ich beschriebe in meinen Büchern, sind falsch. Also sie funktionieren nicht. Was man da schluckt, da kriegt man vielleicht mal ein bisschen Magengrummeln, so, aber es wird nicht funktionieren. Da habe ich dann auch Kritik für bekommen, dass es Unsinn ist, was ich da schreibe. Da sage ich, ja, mache ich mit Absicht. Ich schreibe da mit Absicht unsicher, weil ich kenne auch, ich bin ja gut befreundet mit einem Rechtsmediziner, ich kenne schwer nachweisbare, möglichst schmerzfreie Methoden, um aus dem Leben zu scheiden. Aber ich möchte da keine Hilfestellung an dieser Stelle geben. Und ich habe mal einen Roman geschrieben, wie mal einen Überfall im Radiosender, ich gearbeitet habe. Also so kann man keinen Radiosender überfallen. Also das ist auch nicht detailliert genug beschrieben, als dass man da irgendwas ableiten könnte. Also da habe ich ehrlich gesagt aus mehrfacher Hinsicht keine Bedenken.
Warum glaubst du denn, dass dieses Genre gerade jetzt, also so wie ich das jetzt zumindest wahrgenommen habe, auch in der weiblichen Mutterzielgruppe so beliebt ist?
Zum einen hast du es schon angesprochen, das ist die Fantasie. Diese Gabe, sich eigene Bilder zu schaffen, das führt dazu, dass Frauen generell mehr lesen. Also das geht für alle Genres im Übrigen. Ja, also Frauen lesen generell statistisch gesehen mehr als Männer. Das, selbst bei Sachbüchern hieß es lange Zeit, es ist eine Männerdomäne. Nein, auch dort haben die Frauen stetig aufgeholt. Aber dann, wenn es darum geht, das eigene Kopfkino anzuwerfen, da scheinen Frauen den Männern etwas voraus zu haben, wo Männer statistisch gesehen, Ausnahme steht natürlich immer die Regel, aber lieber den Film gucken und sich das vorsetzen lassen und gar nicht so Interesse daran haben, sich ihre eigenen Bilder zu machen. Ein anderer Grund ist, dass Frauen statistisch gesehen leider eben häufiger Opfer von Gewalttaten werden, zumindest von Gewalttaten, die in Thrillern und Krimis eine Rolle spielen. Das bedingt ein, das hat mir Melanie Rabe, eine sehr gute und bekannte Krimi- und Thriller-Autorin, eine Kollegin, gesagt, das bedingt vielleicht ein höheres, ein natürliches Interesse daran, sich damit auseinanderzusetzen. Vor allen Dingen, deswegen lesen wir. Wir lesen nicht, um das Wie kennenzulernen, habe ich ja schon gesagt, keine Blaupause zu finden, sondern wir lesen, um das Warum zu verstehen. Also warum tötet jemand oder warum verhält sich jemand in einer solchen Situation eigentlich so? Wir wollen das Böse auch verstehen. Und die, die häufiger vom Bösen betroffen sind, haben ein größeres Interesse, sich damit auseinanderzusetzen.
Der Satz, wir wollen das Böse verstehen, bringt mich jetzt zu meiner nächsten Frage. Was ist denn der größte Thriller am Elternsein?
Also über einen großen Thriller-Aspekt haben wir schon geschrieben, nämlich beispielsweise zu verhindern, also es gibt ja bestimmte Lebensphasen, dann ist man eigentlich schon damit beschäftigt, um zu verhindern, dass die Kinder irgendwie sich kreativ das Leben nehmen. Ich erinnere mich an, dass der eine auf einmal, obwohl er noch nicht mal richtig Fahrrad fahren konnte, ein Fahrrad, ein kleines allerdings, beim Kindergeburtstag auf eine Rutsche gewuchtet hat und damit runterfahren wollte, die Rutsche. Das ist so, so völlig irrsinnig. Ja, wenn man da nur kurz einmal nicht hinguckt, ja, denkt man, was ist denn jetzt schon wieder los? Und der Thriller ist auch immer wieder, wenn das Telefon klingelt und die Kita oder die Schule ist dran. Ja, dann ist was ist jetzt los? Der größte Thriller allerdings beim Elterndasein wird meistens in der Kinder- und Grundschulphase, muss man sagen, ausgelöst, wenn in E-Mails oder WhatsApp-Gruppen von der Schule durch ein einziges Wort, und dieses einzige Wort heißt Läuse, habe ich gerade gestern wieder bekommen. Das löst den größten Thriller aus, den
Ich bin so dankbar, dass es uns das noch nicht widerfahren ist, aber ja. Irgendwann geht
es los. Es ist gestern wieder gekommen. Es war in der Grundschule, in der vierten Klasse, das Dauerthema der WhatsApp-Gruppe. Und zum allerersten Mal jetzt im Kindergarten habe ich es bekommen. Und es hat natürlich nichts mit Unsauberkeit und Unreinheit zu tun, ja. Weil ich habe dann auch mal ganz naiv gegoogelt, woher kommen diese Läuse eigentlich? Antwort ist, die sind da, die sind einfach schon immer da. Diese Läuse, die kommen nicht durch irgendwas, die sind da. Die springen bloß bei Erwachsenen nicht von Kopf zu Kopf, weil Erwachsene sich einfach sehr viel seltener umarmen, sehr viel seltener so einen körperlichen Kontakt haben, in der Vielzahl, wie es Kindergartenkinder haben. Ja, die sich körperlich nahe sind, Sport machen, turnen, durch weiß ich was rumtollen und deswegen die Laus eben von Kopf zu Kopf springen kann. Das hat überhaupt nichts mit Unreinheit zu tun, obwohl es natürlich sehr stigmatisiert ist.
Ja, ich bin gespannt, wann diese Meldung das erste Mal auf uns zukommt.
Ja, und dann die Nissenkämmer und die Läuse und wie lange muss man das machen und zu gucken und unweigerlich, man liest Läuse und sofort fängt man sich an zu kratzen. Man fährt sie sofort, es geht gar nicht anders.
Und es geht durch Mark und Bein und man denkt sich, ja. Oh shit. Oh,
Das ist der größte Thriller, finde ich.
Ah, absolut unterhaltsam, mit dir zu quatschen. Wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende von der Folge angekommen. Mich würde mal interessieren, hast du denn zum Abschluss noch was, was du gerne an unsere Community loswerden möchtest?
Ich habe das Gefühl, ihr seid eine sehr loyale Community. Trotzdem kann es vielleicht nicht schaden, daran zu erinnern, dass vor allem, wenn man in sozialen Netzwerken unterwegs ist, dass man eher auf die Gemeinsamkeit als auf die Differenzen achtet. Ich habe da manchmal das Gefühl, dass gerade unterschiedliche Erziehungsmethoden oder Ansichten zu fast religiös geführten Grabenkämpfen führen und man sich untereinander, das doch manchmal nicht ganz so einfache Elternleben dadurch schwer macht, dass man jetzt auch noch mit anderen einfach in den Disput steigt und darum ewig streitet, ob ein Familienbett gut oder schlecht ist, anstatt mal dem einen die Meinung und dem anderen die andere Meinung zu lassen. Also insofern ein Plädoyer für mehr Loyalität untereinander und mehr Schützenhilfe, wie es so ein Podcast wie dieser hier eben auch macht.
Absolut. Sage ich und sitze hier neben einem 2,70 Meter Familienbett in unserem Hotel.
Super. Super. Das ist gut. Mir gefällt's. Mir gefällt's auch, wenn keine Kinder drin sind, hat man mehr Platz.
Absolut. Also auf 2,70 Meter, da geht man sich nicht im Weg um.
Super. Super.
Sebastian, es war mir ein Fest. Hat ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
Danke, fand ich auch.
Weiterhin viel Erfolg und ich freue mich dann schon irgendwann aufs nächste Kinderbuch.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich gebe mir Mühe.
Mach's gut.
Schönen Urlaub noch. Tschüss.
Danke, tschüss.
Das war doch mal eine absolut willkommene Ablenkung zu unseren üblichen Mama-Themen. Wir gestalten unseren Podcast mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Gäste wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche, Happy Halloween und bis zum nächsten Mal. Tschüss!